Verteidigung eben auch die Materialien veröffentlicht hat. Und wir haben auch jetzt vor 2 Jahren ein Buch, Free Mumia heißt es, in der Edition Mumia Abu Jamal herausgegeben, wo wir die damals neuesten Beweismittel auch zusammengetragen haben, natürlich in deutscher Sprache. Und dazu ist vor allen Dingen wichtig zu wissen, dass es mittlerweile einen Zeugen gibt, der eigentlich sagt, ich war der Täter, nämlich Arnold Beverly, der sagt, ich habe damals im Auftrag eines Mafia-ähnlichen Zusammenschlusses von Polizisten und eben Leuten aus der Unterwelt den Auftrag gehabt, diesen Polizisten Daniel Faulkner zu erschießen, weil der uns im Wege war, also der war der Unterwelt im Wege, weil er also mit dem FBI zusammengearbeitet hat gegen diese korrupten Kreise. Und er hätte diesen Auftrag gehabt und hätte ihn auch ausgeführt, wie man sehen kann. Und diese Aussage hat er sogar vor laufenden Kameras wiederholt. Diese Aussage ist der Justiz nahegebracht worden. Aber sie haben damals gesagt, dieses Beweismittel wird uns hier zu spät präsentiert. Deswegen hat es keine Gültigkeit mehr. Das heißt, man ist überhaupt nicht daran interessiert, den wahren Täter zu haben. Weil, das muss man dazu sagen, wenn man den Mann öffentlich hören würde in einem Verfahren, dann würden natürlich über diese korrupten Kreise Informationen an die Öffentlichkeit kommen. Also das kann ja nur ein großer Skandal werden. Also möchte man lieber 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, den alten erklärten Täter Mumia Abu Jamal aus dem Weg räumen und gleichzeitig die Sache weiterhin unter dem Deckel zu halten.
Kann man das so einfach tun? Also ich meine, ich erlebe hier auch in den Prozessen hier, denke ich auch immer, oh, Richter sind ungeheuer mächtig im Gerichtssaal, aber die können doch eigentlich vor sowas die Augen schlecht verschließen.
Ja, das ist klar, das ist ein Argument, das haben schon viele gesagt und gefragt. Wir können erstmal nur sagen, es ist faktisch so, dass die Justiz sich bisher so verhalten hat. Und Mumia Abu Jamal selber sagt, dass er in den jetzt bald 23 Jahren, in denen er jetzt mit dieser Justiz zu tun hat, nur einmal erlebt hat, dass positiv zu seinen Gunsten entschieden wurde. Und das war vor ein paar Jahren, als eine Zivilrichterin entschieden hat, dass die Disziplinarstrafmaßnahmen gegen ihn im Gefängnis wegen der Veröffentlichung seines ersten Buches und weil er sich weiterhin seine Dreadlocks wachsen lässt und weil er überhaupt kein Gefangener ist, der sich einfach disziplinieren lässt. Also dass diese Disziplinarstrafen, die eben umfassten Besuchsverbote, kein Einkauf und Schreibverbote und sowas alles, dass diese Maßnahmen alle illegal waren, einschließlich der illegalen Öffnung der Verteidigerpost, wodurch also 95 der damalige Gouverneur Rich, der heute dieses Heimatschutzministerium leitet, damals war er noch Gouverneur, wusste, dass jetzt bald dieser Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens gestellt wird und hat dann sofort den ersten Hinrichtungsbefehl unterzeichnet, den damals zum Glück die Verteidigung mit der internationalen Kampagne zusammen zu Fall gebracht hat. Aber man muss eben sagen, dieses ganze Verfahren läuft eben wie ein politischer Kampf, wo es immer darum geht, also welche Seite ist jetzt am Zuge. Und die Justiz handelt politisch und hat nun mal alle Möglichkeiten, auch die Verhältnisse so zu belassen, wie sie sind.
Also es ist eine Frage, wer hat die Definitionsmacht?
Ja. Also ich meine, das ist, wie ich das schon mal gesagt habe, O.J. Simpson ist deswegen freigekommen, weil die Öffentlichkeit auch auf seiner Seite war, obwohl er ein Schwarzer ist, weil er eben ein prominenter Schwarzer ist, ein reicher Schwarzer und weil er auch noch die entsprechenden hochkarätigen Verteidiger für Millionenhonorare sich eben an seine Seite holen konnte. Und da das bei Mumia Abu Jamal alles wegfällt und zudem er noch jemand ist, den man als politischen Dissidenten begreift in den USA, also ein Nestbeschmutzer, den man gerne beseitigen möchte. Deswegen läuft es eben in die andere Richtung.
Du sagtest gerade, der damalige Gouverneur Rich hat den ersten Hinrichtungsbefehl unterzeichnet. Es gab ja dann noch einen zweiten. Auch der ist wieder ausgesetzt worden. Was ist der derzeitige Stand des Verfahrens? Mumia hat ja jetzt seit letztem Jahr ein neues Anwaltsteam und auch eine neue Strategie da drin. Was passiert gerade?
Also das neue Anwaltsteam wird ja geleitet, wie ich schon erzählt habe, von Robert R. Bryan aus San Francisco, der eigentlich schon damals, 91, 92, angesprochen worden ist, ob er nicht das erste Team auch leiten wollte. Er musste damals leider ablehnen, weil er große Verfahren hatte, die noch lange Jahre laufen würden, und hat gesagt, also ich kann dieses Verfahren nicht mittragen, weil dann hätte ich keine Zeit mehr für die anderen, und die muss ich erstmal zu Ende bringen. Nun hat er mit Beginn des neuen Jahrtausends dann diese Verfahren zu Ende geführt, eben größtenteils auch, muss man sagen, erfolgreich zu Ende geführt. Es geht da unter anderem auch um die Rosenbergs, die in den 50er Jahren als Spione verurteilt worden sind, und dass da also auch weitere Ermittlungen angestellt worden sind. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema, das will ich jetzt nicht auch nicht anreißen, aber er ist jedenfalls dann Anfang 2001, 2002 so in der Lage gewesen, dieses Verfahren jetzt von Mumia zu übernehmen. Und eine neue Strategie würde ich jetzt nicht sagen. Es ist eine Strategie, die im Moment stärker nicht die erhobenen neuen Beweismittel in den Vordergrund stellt. Das tut das jetzige Team auch, sondern insbesondere die Tatsache, dass das erste Urteil unter rassistischen Vorzeichen zustande gekommen ist, dass die Jury falsch belehrt worden ist. Das wird in den Vordergrund gestellt jetzt von der neuen Strategie, weil man sich erhofft, aufgrund bestimmter Grundsatzentscheidungen, die in der letzten Zeit gefällt worden sind in den USA, dass man eher einen Hebel findet, um das erste Verfahren zu Fall zu bringen und wirklich einen neuen Prozess durchzusetzen.
Der Stand ist aber ein bisschen verwirrend. Es gibt das Urteil des Richters John, der das ganze Verfahren nochmal zurückgegeben hat, zur Urteilsfindung, nicht über den Schuldspruch, sondern über die Strafe, dass also auch durchaus außer der Todesstrafe nochmal eine andere Strafe möglich wäre. Dagegen können sowohl oder haben sowohl Staatsanwaltschaft wie Verteidigung Rechtsmittel eingelegt. Und je nachdem, welches Rechtsmittel durchkommt oder auch nicht, kann sich alles positiver oder sogar im Extrem zur Bestätigung der Todesstrafe und auch der Durchführung ändern. Was bedeutet das im Moment?
Ja, auf Richter John, den ersten Bundesrichter, der mit diesem Fall befasst war, waren damals in der Zeit 2000, 2001 alle Augen gerichtet, und alle hatten auch gehofft, dass er zumindest eine öffentliche Verhandlung führen wird. Er hat aber im Richterkämmerlein darüber entschieden und hat eine ganz interessante Entscheidung getroffen. Er hat nämlich einerseits auf der Beweisebene Mumia Abu-Jamal als Mörder verurteilt, also das wurde alles abgesegnet, hat aber auf der anderen Seite gesagt, wegen der falschen Belehrung der Geschworenen soll die Strafzumessung neu verhandelt werden. Das heißt, es soll vor dem Staatsgericht, das es zurückverwiesen wurde jetzt durch ihn im Dezember 2001, es soll also vor diesem Staatsgericht eine Jury gewählt werden, die dann nur über das Strafmaß entscheidet. Und er hat in seinem Beschluss auch festgelegt, wenn nicht innerhalb von 180 Tagen, also einem halben Jahr, genau das geschieht, dann soll das Urteil automatisch in lebenslang umgewandelt werden. Das ist die Nachricht gewesen, die damals auch in der Vorweihnachtszeit 2001 sogar bei uns hier von der Tagesschau und anderen Sendern verbreitet worden ist. Und seitdem glauben alle, naja, es ist doch in Ordnung, der ist doch aufgehoben, und viele wundern sich, dass er überhaupt noch im Gefängnis ist oder im Todestrakt. Tatsache ist, kurze Zeit später wurde dieser Beschluss, also wurden die Rechtsmittel eingelegt von beiden Seiten gegen diesen Beschluss, weil die Verteidigung sagt, er darf nicht als Mörder verurteilt werden, es muss ein neues Verfahren geben. Die Staatsanwaltschaft sagt, er darf nicht zu lebenslanger Haft begnadigt werden, er muss hingerichtet werden. Also war der Beschluss von Richter John niemals rechtskräftig geworden. Dagegen gibt es natürlich das Rechtsmittel in Berufung zu gehen. Und das heißt, das nächsthöhere Bundesgericht, das ist das dritte Bundesgericht, das unter anderem für den Bezirk Pennsylvania zuständig ist, muss dann jetzt darüber entscheiden. Und diese Entscheidung ist abschließend aber noch nicht gefallen, sondern es sind erstmal eine ganze Reihe von anderen Beweiserhebungsanträgen und so weiter vor den Staatsgerichten sind beurteilt worden. Nach wie vor ist die Entscheidung dieses dritten Bundesberufungsgerichtes anhängig. Das heißt, die müssen sagen, soll es nun eine Wiederaufnahme des Verfahrens geben oder nicht. Und solange wie die nicht entschieden haben, ist auch der Hinrichtungsbefehl ausgesetzt. Der zweite, der 99, von Tom Ridge damals unterzeichnet worden ist, ist ausgesetzt und es kann auch jetzt so lange kein neuer Hinrichtungsbefehl unterzeichnet werden. Aber wann jetzt dieses dritte Bundesberufungsgericht entscheiden wird, weiß man nicht, weil, so hat mal einer der Anwälte gesagt, die freiesten Richter der Welt sind die Bundesrichter in den USA, die müssen sich an keine Fristen halten und nichts. Das heißt, das kann morgen sein, das kann aber auch erst im nächsten Jahr irgendwann sein, niemand weiß es genau.
Next club.
Redaktion Alltag und Geschichte auf Radio Darmstadt mit ihrem Magazin, wie an jedem vierten Mittwoch im Monat von 19 bis 21 Uhr, heute zum Thema Mumia Abu-Jamal und die Geschichte der Black Panther Party. Wir könnten die Frage der juristischen Aufarbeitung des Prozesses gegen Mumia Abu-Jamal, dieses Schauprozesses, noch ewig in die Länge ziehen, weil es unglaublich viele spannende Einzelheiten gibt, die erst recht verständlich machen, was da abgelaufen ist. Wir verweisen hier in dem Zusammenhang auf zwei wirklich gute Internetseiten, die auch miteinander verlinkt sind, die aber auch jeweils einzeln ansprechbar sind, auf denen auch der neueste Verfahrensstand, die neuesten Informationen und Hintergründiges zu finden sind. Das ist einerseits die Seite www.mumia.de oder die andere Seite ist www.freedom-now.de. Im Internet alles relativ klar und übersichtlich zu finden, inklusive der neuesten Statements der Anwälte von Mumia Abu-Jamal. Unser zweiter Teil dieser Sendung ist die Geschichte der Black Panther Party und ich würde Jürgen ganz einfach bitten, aus dem Nachwort von Mumia Abu-Jamal in seinem neuen Buch We Want Freedom vorzulesen.
Mein politisches Leben begann mit der Black Panther Party. Als mir eine ältere Schwester namens Audria im Frühjahr 1968 eine Ausgabe der Parteizeitung The Black Panther gab, war ich überwältigt. Mir war, als wären meine Träume zum Leben erweckt worden und in meine Realität eingetreten. Ich las die Zeitung wieder und wieder, strich beim Umblättern zärtlich mit meinen Fingern über jede Seite, als handelte es sich um ein fragiles Pellure-Papier eines heiligen Buches. Meine Augen labten sich am Anblick der Fotos von jungen schwarzen Männern und Frauen, ihre schlanken und stattlichen Körper in schwarzes Leder gekleidet, dekoriert mit Buttons, die zur Rebellion aufriefen, zum Widerstand, zur Revolution. Ich traute meinen Augen nicht, als ich die Fotos von bewaffneten Schwarzen sah, die ihre Entschlossenheit demonstrierten, für die schwarze Revolution nicht nur zu kämpfen, sondern auch zu sterben. Es sollte noch ein paar Monate dauern, bis ich mich jener Organisation anschloss, welche die Black Panther Party genannt wurde, aber in Wahrheit war ich der Partei schon längst in dem Moment beigetreten, als ich das erste Mal ihre Zeitung las. Ich war ihr mit meinem Herzen beigetreten. Damals war ich gerade einmal 14 Jahre alt. Robbins, ein Buchladen in der Innenstadt, eingepfercht zwischen einem Restaurant und einem Bekleidungsdiscount, wurde mein Mekka, denn dort kam jede Woche, wie von einem Uhrwerk gesteuert, die heilige Schrift hernieder wie das Manna aus einem schwarzen revolutionären Himmel, die neueste Ausgabe von The Black Panther. Ich kaufte mir jede neue Ausgabe und stöberte dann in den Bücherregalen herum und suchte nach Büchern von schwarzen Autoren, nach radikalen Büchern, im Grunde nach Lesestoff jeder Art. Der Typ an der Kasse brummte dann hin und wieder, »Das ist hier keinerlei Bücherei, Junge. Kaufst du jetzt was oder nicht?« Ich ignorierte ihn und las einfach weiter. Hier fand ich die Schriften von Franz Fanon, Malcolm X und Kwame Nkrumah, die Dichtung von Langston Hughes, die Prosa von Richard Wright und das großartige Beispiel von Paul Robeson. Ich fand auch ein paar junge Männer, wenngleich die meisten von ihnen älter waren als ich, die dann mit zu den ersten Ortsgruppenmitgliedern in Philadelphia gehörten, jener Partei, die mein Herz entflammt hatte.
Die Black Panther Party ist ja ein ganz spezifisches Produkt der, ich sage es jetzt einfach mal, so wie es auch genannt wurde, der Rassenunruhen der 60er Jahre, die aber eine erstaunliche Anfangsgeschichte haben, weil es gibt eine Kontinuität schwarzen Widerstandes in den USA seit der Sklaverei, aber es gibt seit Anfang der 60er Jahre ja auch etwas Neues, dass die verkrusteten Strukturen mit relativ einfachen Methoden, wenn nicht ausgehebelt, so doch angegriffen worden sind und die Bürgerrechtsbewegung entstand. Und das finde ich jetzt ein spannender Prozess, der sich sehr radikalisiert hat und dann bei den Black Panthers zum Teil geendet hat. Es gab aber auch viele andere Gruppen, wie das SNCC zum Beispiel, was ja eher auf gewaltfreien Widerstand gesetzt hat, oder die Bewegung um Martin Luther King, die eher religiös motiviert war und nochmal ganz anders friedfertig versucht hat, an das Establishment zu appellieren, doch jetzt bitte sehr die Bürgerrechte einzuführen. Was macht das Spezifische der Black Panther Party aus und warum ist sie auch gleich von Anfang an ziemlich radikal aufgetreten?
Ja, man kann sagen, dass die Black Panther Party von Anfang an eigentlich, indem sie entstanden ist, schon eine Kritik war auch an der Bürgerrechtsbewegung. Das heißt nicht, dass sich die neue Partei, die sich da gründete, im totalen Widerspruch zur Bürgerrechtsbewegung sah oder wähnte, sondern sie ging eigentlich zurück auf das, was Malcolm X mal gesagt hat, Catherine Cleaver, die für das Buch von Mumia jetzt auch das Vorwort geschrieben hat, die zitiert das auch, nämlich der Malcolm X, der den Unterschied gemacht hat zwischen den Feldsklaven und den Haussklaven. Und da wird immer wieder eben auch diese Anekdote von Malcolm X dann wiedergegeben, dass eben der Haussklave, wenn der Massa, der Herr, zu ihm kommt und sagt, er ist krank, und dann sagt er, wir sind krank, und ist erschüttert und geht beten, damit Massa wieder gesund wird. Und der Feldsklave ist eben einer, der ähnlich wie wir hier diesen Spruch auch mal hatten, es sprach der Herr zum Knecht, mir geht es aber schlecht, da sprach der Knecht zum Herrn, das hört man aber gern. Die also eher, die dann beten gegangen sind, dass Massa eben noch kränker wird und stirbt. Und an dieser Anekdote wird immer der Unterschied auch klar gemacht, dass die Black Panthers, indem sie sich auf Malcolm X berufen haben, der ja gesagt hat, Bürgerrechte alleine reichen für uns nicht, die werden wir hier auch nie wirklich kriegen, sondern wir müssen Menschenrechte haben, wir müssen auf die internationale Ebene der Politik, wir müssen mit den Völkern, die um ihre antikoloniale Befreiung kämpfen, uns auf eine Ebene stellen und genauso unsere Befreiung hier auch erkämpfen. Also indem die Panthers sich auf Malcolm X berufen haben, haben sie auch gesagt, wir sehen nicht alleine in gesetzlichen oder reformerischen Veränderungen ein Heil, sondern das wird alles irgendwann wieder eingeebnet werden. Man muss heute sagen, da waren sie sehr weitsichtig, weil vieles, was die Bürgerrechtsbewegung erreicht hat, ist ja schon wieder zumindest in Frage gestellt, aber auch zum Teil schon wieder zu den Akten gelegt worden. Und die Panthers haben noch etwas anderes gemacht. Sie haben nämlich von Anfang an ein sehr konkretes Verhältnis zu der Unterdrückung, wie sie ihnen gegenübertrat, entwickelt. Und das heißt also, das, was ja Furore machte, waren die ersten Aktionen der Panthers, die eben Streifen gebildet haben in ihren Vierteln und haben dann also die rassistischen Polizisten, die sonst sich aufführen konnten und alles machen konnten in den Vierteln, was sie wollten, haben die dann wiederum observiert und begleitet. Und dann zum Teil, und das ist das Besondere an den Waffengesetzen der USA, sind sie auch mit Waffen, die nicht geladen waren, aber immerhin haben sie diese Waffen präsentiert, neben diesen Polizisten hergelaufen und sind auch einmal mit Waffen in ein Stadtbüro und haben da also Anträge gestellt. Und der Aufschrei, der damals durchs Land ging, ist ein sehr alter. Ich sage Neger jetzt mal in Anführungsstrichen, Neger mit Waffen. Es gibt schlimmere Wörter, die dann auch gebraucht werden. Und dass sich also Schwarze gegen ihre Unterdrückung nicht nur stellen, sondern auch sagen, wir haben ein Recht auf Selbstverteidigung, deswegen hieß die Partei ja auch zuerst Black Panther Party for Self-Defense, also zur Selbstverteidigung. Dass Schwarze das tun, das alleine hat schon gereicht. Genau wie die Bürgerrechtsbewegung mit ihren ersten Sit-ins und so auch große Reaktionen hervorgerufen hat. Das alleine hat also gereicht, dass sie sofort zum bundesweiten Thema in den USA damals wurden und entsprechend auch von staatlicher Seite auf sie reagiert wurde, aber gleichzeitig auch deswegen eine große Attraktion für insbesondere junge Schwarze und Angehörige anderer sogenannter Minderheiten für sie in Erscheinung trat.
Das Besondere an dieser Partei ist aber eigentlich nicht nur gewesen, dass sie militant aufgetreten ist, das könntest du jetzt als Männlichkeitskult irgendwie bezeichnen, wo sich natürlich viele junge Menschen, Männer, angesprochen fühlen, denken, klar, toll, klasse, mit der Waffe in der Hand durch die Gegend zu laufen, die Cops zu begleiten und sie daran zu hindern, unsere Brüder irgendwie zu schlagen. Aber es gab ja noch eine zweite Ebene da drin und das ist das, was die Partei ja auch ausgemacht hat, zu sagen, es gibt ökonomische Grundlagen dafür, es gibt soziale Grundlagen dafür und wir wollen also mindestens mal unseren eigenen Anteil an diesem Kuchen, der in den USA da ist, haben und haben entsprechende Forderungen gestellt. Und dieses 10-Punkte-Programm, was der Ausdruck davon ist, ist ja nicht nur einfach zu sagen, wir dürfen mit der Knarre in der Hand durch die Gegend laufen, sondern wir fordern ein, dass wir wie Menschen behandelt werden.
Ich habe da jetzt keinen grundsätzlichen Widerspruch zu, wobei man immer wieder sagen muss, wer nicht die Waffenvernarrtheit vor allen Dingen auch des weißen Amerika erlebt hat und die völlig liberalen Waffengesetze, also woran ja Präsidentschaftskandidaten auch oft gemessen werden, ob sie die beibehalten oder ob sie daran was ändern, der kann nicht verstehen, was eigentlich dieser Bruch, den die Panthers ganz am Anfang, also in ihren, kann man sagen, ersten Monaten ihrer Geschichte gemacht haben, den sie da vollzogen haben. Sie haben einfach sich das Recht genommen, was die Weißen sowieso haben. Es gibt so viele weiße Milizen, die völlig ungehindert, also bis heute große Waffenarsenale anlegen und auch wie Cowboys durch die Gegend laufen mit ihren Waffen. Das heißt, man kann das auch wirklich nur verstehen, was jetzt diese Sache mit den Waffen betrifft, wenn man die USA-Verhältnisse besser kennt. Trotzdem gebe ich natürlich auch dir Recht zu sagen, es hat auch was mit Machismo zu tun, es hat auch etwas mit der Ohnmacht zu tun, die vermeintlich eben beseitigt wird, indem man zur Waffe greifen kann. Aber ich meine, das haben alle Gesellschaften immer schon gezeigt. Alleine die Waffen entscheiden es nicht, sondern es sind die sozialen Kämpfe. Es ist wirklich der gesellschaftliche Kampf, wo die entsprechenden Bedürfnisse von Bevölkerungsteilen oder ganzen Völkern auch durchgesetzt werden. Und das war natürlich dann das Allerschlimmste, dass sie nun auch noch anfingen, also wirklich politisch zu agieren und vor allen Dingen auch sozial zu agieren. Die Panthers waren ja vor allen Dingen damit beschäftigt, diese Survival Programs, also die Überlebensprogramme in den schwarzen Ghettos aufzubauen. Und dieses 10-Punkte-Programm ist davon ganz bestimmt ein Ausdruck. Und man hört es jetzt schon am Rascheln.
Ja, während du das suchst, vielleicht nur ein Beispiel, was sie gemacht haben. Also ich meine, Survival-Programm, einfache Schulspeisung, dass die Kids vor Ort in den Großstädten überhaupt, wie soll ich sagen, regelmäßig was zu essen bekommen haben, dass sie ausreichend zu essen und natürlich auch zu trinken bekommen haben, dass sie nicht von den Abfällen leben mussten, dass sie sowas wie elementarste Bildung bekommen haben, dass das amerikanische Schulsystem ihnen ja gar nicht geboten hat. Ja? Das sind Sachen, wo einfach auch gezeigt wurde, dass es um mehr ging als nur um die Machtfrage im militärischen Sinne, sondern dass sie es ernst gemeint haben, auch für ihre Community einzustehen.
Ja, und man sieht es dann auch genau an den Forderungen, die dieses 10-Punkte-Programm vorbringt. Ich lese jetzt immer nur den ersten Satz, der dann immer noch näher erläutert wird, aber das sagt dann schon genug aus. Erstens, wir fordern Freiheit. Wir wollen die Macht über das Schicksal unserer schwarzen Gemeinschaft selbst zu bestimmen. Zweitens, wir fordern Vollbeschäftigung für unser Volk. Drittens, wir fordern ein Ende der Ausplünderung unserer schwarzen Gemeinschaft durch die Kapitalisten. Viertens, wir fordern anständige Wohnungen, in denen ein menschenwürdiges Leben möglich ist. Fünftens, wir fordern ein Erziehungs- und Bildungssystem für unser Volk, das die wahre Natur dieser dekadenten amerikanischen Gesellschaft offenlegt. Sechstens, wir fordern, dass sämtliche schwarzen Männer vom Militärdienst befreit werden. Siebtens, wir fordern ein sofortiges Ende der Polizeibrutalität und der Morde an schwarzen Menschen. Achtens, wir fordern Freiheit für alle in Bundes-, Staats-, Kreis- und Stadtgefängnissen eingesperrten Schwarzen. Neuntens, wir fordern, dass alle Schwarzen, die vor Gericht gestellt werden, von einer Jury von ihresgleichen oder Leuten aus ihren schwarzen Gemeinschaften beurteilt werden, wie es die Verfassung der Vereinigten Staaten vorsieht. Zehntens, wir fordern Land, Brot, Wohnung, Bildung, Kleidung, Gerechtigkeit und Frieden.
Mit Hals und Hochgericht, mit des gefangenen Ketten, da hemmt ihr sein Lastern nicht.
Alltag und Geschichte.
Alltag und Geschichte.
Alltag und Geschichte.
Alltag und Geschichte.
Alltag und Geschichte. Alltag und Geschichte.
Mit dem Magazin der Redaktion Alltag und Geschichte heute zum Thema Mumia Abu-Jamal und die Black Panther Party. Im Studio Walter Kuhl und ich, Nico Martin, sowie unser Studiogast Jürgen Heise vom Atlantik Verlag. Er ist auch Übersetzer eines Buches, was jetzt im Frühjahr erscheinen wird, was Mumia Abu-Jamal geschrieben hat. In der letzten Stunde haben wir gehört, wer Mumia Abu-Jamal überhaupt ist, haben kurz drüber geredet, wie er in die Situation kam, dass er jetzt als politischer Gefangener in der Todeszelle sitzt, haben den Prozess beleuchtet, der dort geführt wurde als politischer Prozess, haben jetzt aber auch über die Black Panther Party angefangen zu sprechen, über die Forderungen. Und die Frage, die noch im Raum steht, ist, wie kann man die Black Panther Party in den schwarzen politischen Widerstand einordnen?
Ja, sie ist auf jeden Fall eine Partei auch in dem Sinne gewesen, dass sie sich also auch legal organisiert hat, auch wenn sie von Anfang an bekämpft worden ist, als sei sie eine illegale Organisation. Und sie hat von ihrer politischen Ausrichtung ganz klare Positionen bezogen, dass sie gesagt hat, wir wollen diese 400 Jahre, die wir seitdem wir als Sklaven hierher geschafft worden sind, das heißt natürlich die Vorfahren, wir wollen mit dieser Situation brechen, wir wollen wirklich als freie Menschen leben. Und dazu gehört dann eben nicht nur im Inland zu agieren, sondern sie haben sich von Anfang an auch als eine Organisation begriffen, die sich in den internationalen Zusammenhang stellt. Und man darf ja nicht vergessen, deswegen war eine der Forderungen des 10-Punkte-Programms ja auch, dass also die schwarzen Männer vom Wehrdienst befreit werden. Damals tobte vor allen Dingen der Vietnamkrieg, also in ganz Indochina waren sehr viele GIs stationiert und es waren vor allen Dingen Schwarze, die da vorderster Front gekämpft haben. Und diese Situation, dass man also in ein fremdes Land geschickt wurde, um dort das Volk zu bekämpfen, was um seine eigene Befreiung kämpfte, die hat bei vielen dazu geführt, dass sie gesagt haben, das ist doch eigentlich unsere Situation. Wieso kämpfen wir gegen diese Leute und wieso sind wir nicht an ihrer Seite? Und so kam eben das, was Malcolm X auch schon vertreten hatte, in